Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Hacking Karlsruhe 10 Years Later. Mein Name ist Simone und mit mir auf der Bühne steht mein Kollege Jürgen. Wir sind beide JuristInnen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir beide zwar noch nicht seit 10 Jahren, aber andere Leute sind schon seit 10 Jahren dabei und streiten für unsere Grundrechte vor Gericht seitdem. Hacking Karlsruhe. Was bedeutet das eigentlich? Dafür machen wir einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit auf die Republika mit Ulf und Nora.
Ja, wir möchten euch heute in 20 Minuten kurz vorstellen, was wir uns darunter vorstellen, Karlsruhe zu hacken. Karlsruhe steht natürlich als Beispiel für den Ort des deutschen Rechts. Also wir stellen euch vor, wie wir glauben, mit Hilfe von Gerichtsverfahren etwas für die Freiheit in Deutschland und Europa tun zu können.
Ja, also es geht um Gerichtsverfahren. Wir haben es schon gehört, in Karlsruhe sitzt das Bundesverfassungsgericht, also ein sehr wichtiges Gericht für uns. Warum nutzen wir Gerichtsverfahren als Mittel? Für uns ist es ein wahnsinnig großer Hebel, um Grund- und Menschenrechte durchzusetzen, die in politischen Prozessen einfach oft auf der Strecke bleiben, weil zum Beispiel natürlich große Unternehmen große Lobbyverbände haben. Und wer hat keine Lobbyverbände? Natürlich vor allem marginalisierte Gruppen. Und dafür eignen sich Gerichtsverfahren, Prozesse sehr gut, um dafür zu streiten und Dinge auch entsprechend zu verändern. Das hört sich jetzt erstmal super innovativ an, ist es gar nicht eigentlich. Also es gibt schon länger auch Organisationen in den USA, aber auch in Deutschland, die Prozesse führen, die zum Teil in ihren Themenbereichen die Prozesse führen. Aber genau, die Gesellschaft für Freiheitsrechte fokussiert sich eben seit 10 Jahren als Organisation darauf, strategische Prozessführung zu machen. Das ist so der Begriff. Und auch hier schauen wir noch mal ganz kurz, was heißt strategische Prozessführung eigentlich?
Was machen wir? Wir machen strategische Prozessführung. Wieso heißt die jetzt strategisch? Klagen kann ja erstmal jeder. Manchmal braucht man auch nicht mal einen Anwalt dafür. Strategische Prozessführung heißt für uns, dass wir eine langfristige Strategie verfolgen für die Grund- und Menschenrechte. Das ist der Bereich, in dem wir tätig werden wollen. Dass wir also jetzt nicht mal hier einen Fall machen und mal da einen Fall, sondern über eine langere Zeit unsere Organisation aufbauen, damit die auch nachhaltig tätig werden kann. Dass wir bei einem Fall auch durch mehrere Instanzen im Zweifel dabei bleiben können. Und strategisch auch insofern, als wir jetzt nicht irgendwelche dahergelaufenen Fälle nehmen, um das jetzt mal flapsig zu formulieren, wie eine Kanzlei das normalerweise macht. Kommt jemand, will Rechtsberatung, dann macht man das. Sondern wir wählen unsere Fälle sorgfältig aus und wir wählen dann natürlich auch die richtigen Klägerinnen und Kläger aus, mit denen wir eine Rechtsfrage, die aus unserer Sicht problematisch ist, am besten klären können und wo man auch vermitteln kann, was eigentlich das Problem ist bei dieser Rechtsfrage.
Ja, oder habt ihr alles verstanden? Oder vielleicht nochmal für die Generation
TikTok?
Was man
dagegen tun kann, wenn die Regierung deine Rechte verletzt, das nennt man Klagen. Zum Beispiel, der Staat kauft Software von Palantir, um dich zu überwachen, das ist illegal. Mit Klagen können wir das stoppen. Und dabei gibt es viele Organisationen, die dich dabei unterstützen. Ach, hi, Jürgen.
So. Ja. Hi Jürgen, erzähl uns doch mal, was haben wir so für Klagen?
Ja, das ist quasi mein Stichwort so ein bisschen. Wir haben euch mal hier so ein paar Sachen mitgebracht, zu denen wir geklagt haben. Das war jetzt alles sehr schnell, ist aber auch ein bisschen so gedacht, soll ja keine reine Eigenwerbung für die GFF sein. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, da vielleicht so ein Easter Egg zu verstecken, dass ihr nochmal danach euch das alles online anguckt. Vielleicht auch nicht, werdet ihr dann sehen. Aber wichtig ist vielleicht, wenn ihr euch für unsere Arbeit interessiert, wir haben noch 2 Talks, auf die ich jetzt ganz kurz nochmal Werbung machen möchte. Das ist einmal zum Thema Palantir, heute 20 Uhr, einmal zum Thema Hidden-Datenauswertung heute um Mitternacht. Guckt euch das gerne an. Wir wollten heute aber auch viel nochmal mit euch drüber reden, dass es nicht nur uns gibt, sondern dass es eben viele Organisationen gibt, die in dem Bereich tätig sind. Es gibt dann Organisationen wie uns, die wirklich sich darauf mehr oder weniger spezialisiert haben, zu klagen. Es gibt Organisationen, die halt viel mit Betroffenen zusammenarbeiten und vor allem für deren Rechte vor Gericht gehen. Und es gibt auch viele andere Friends, die jetzt nicht unbedingt zwingend so viel klagen, aber mit denen wir dann zusammen auch viel machen und dann eben so im Ökosystem, im Netzwerk probieren, Dinge zu erreichen. Und damit wir jetzt nicht hier zu zweit immer nur über diese ganzen anderen Organisationen reden, haben wir auch ein paar von diesen Friends gebeten, heute mal mit dabei zu sein und euch mal ganz kurz so ein bisschen zu erzählen, was sie so alles machen. Und da fangen wir heute mal an mit Max von Reporter ohne Grenzen. Hallo Max.
Hi Max.
Du musst dich vielleicht setzen.
Jetzt aber. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin bei Reporter ohne Grenzen, ich bin unser Referent für Internetfreiheit. Ich beschäftige mich mit allem, was die Bundesregierung so an Überwachungsgesetzen plant, insbesondere wenn das Journalistinnen bedroht und die Pressefreiheit bedroht. Wir haben schon mehrere Verfahren mit der GFF zusammen gemacht. Eins, über das ich heute sprechen möchte, ist eines unserer BND-Verfahren. Und zwar haben wir mehrfach gegen das BND-Gesetz beim Bundesverfassungsgericht geklagt. Und mittlerweile sind wir dann auch einen Schritt weitergegangen nach Straßburg. Ich glaube, wir sprechen auch so ein bisschen später über die Herausforderungen, die genau so eine langfristige Prozessführung auch irgendwie mit sich bringt und so mehrere Schritte immer wieder durchlaufen, was es irgendwie so auch institutionell macht mit Organisationen. Genau, in einem dieser Verfahren, das wir gegen das BND-Gesetz führen, geht es um den Einsatz von Staatstrojanern durch den BND. Wir sagen, ich glaube, das muss ich auch niemandem im Raum erklären, dass es ein krasser Eingriff in das Privatleben von Journalistinnen, aber auch von uns allen sein kann, wenn die eingesetzt werden. Es ist eine Bedrohung für die Meinungs- und Pressefreiheit. Journalistinnen sind sehr oft einfach im besonderen Fokus der Geheimdienste durch ihre Arbeit, insbesondere wenn sie investigativ arbeiten, wenn sie zu Themen wie Korruption oder Menschenrechtsverletzungen arbeiten, sind das oft dann auch Zielpersonen, die einfach interessant sind für den BND. Tatsächlich erlaubt das Gesetz auch nicht nur Staatstrojaner dann einzusetzen, wenn man selbst Zielperson ist, wenn man selbst beschuldigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben oder zu planen, ein schweres Verbrechen, sondern eben auch, wenn man kommuniziert mit diesen Zielpersonen. Und das kann dann eben häufig Journalistinnen betreffen. Und gegen diese Überwachungsmaßnahmen gibt es teilweise gar keinen Rechtsschutz, wenn das die laufende Kommunikation betrifft, aber auch einen unzureichenden, wenn das insbesondere, wenn es um diese Nebenbetroffenen geht. In der Regel werden Betroffene nicht informiert, nachdem die Überwachung abgeschlossen ist. Und das bedeutet dann auch einfach, dass man im Nachhinein gar nicht feststellen kann, war denn die Überwachung rechtmäßig oder nicht. Also sind meine Grundrechte dabei gewahrt worden oder nicht? Und deswegen sind wir dann vor das Gericht gezogen, erst in Karlsruhe, jetzt in Straßburg, weil wir eben klar machen, dass es ein bisschen absurd ist, dass man einen Nachweis liefern muss, dass man in einer Konstellation tätig ist, in der man interessant ist für den Geheimdienst, weil das bedeutet ja schon fast, dass man sich selbst bezichtigen muss, schwere Straftaten zu begehen oder irgendwie mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das tun. Genau, und um unsere Geheimdienste effektiver zu kontrollieren, sind wir vor Gericht gezogen.
Vielen Dank, Max.
Danke.
Dann machen wir sowas natürlich auch ein bisschen auf europäischer Ebene mit europäischen Verbündeten. Und dafür möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, Chloe von EDRI.
Ja, hallo. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich bin Chloe, ich arbeite für European Digital Rights. Wir sind ein europäischer Dachverband mit Sitz in Brüssel. Und wir vertreten mehr als 50 Organisationen, die sich für digitale Rechte einsetzen. Und in der Vergangenheit haben wir uns als Sekretariat, das Netzwerk koordiniert, ausschließlich auf Advocacy im Rahmen des politischen Entscheidungs- und Politikprozesses der EU konzentriert, während unsere Mitglieder strategische Prozessführungen gemacht haben. Aber wir haben vor kurzem begonnen, unsere Strategie langsam zu ändern. Und dafür gibt es zwei Gründe. Einmal die schiere Menge der Gesetze im digitalen Bereich, die die EU verabschiedet hat. Und zweitens die Tatsache, dass die Kapazitäten unserer Mitglieder auf nationaler Ebene ausgelastet sind. Als Netzwerk, wir können mit der Geschwindigkeit und Menge der Gesetze, die es verdienen, angreifen zu werden, nicht Schritt halten. Deswegen wird EDRI mehr aktiv in diesem Bereich sein und nehmen Maßnahmen zur Durchsetzung von EU-Instrumenten in ihre Strategie auf. Zum Beispiel reichen wir auf der Grundlage der DSA, Beschwerden gegen Big Tech-Plattformen bei der Kommission ein. Wir haben uns auch Initiativen angeschlossen, die von unserem französischen Mitglied La Quadrature du Net angeführt wurden. Entweder gegen EU-Gesetze, wie zum Beispiel der Versuch, die Verordnung über terroristische Online-Inhalte für ungültig zu erklären, oder gegen illegale Überwachungspraktiken von Mitgliedstaaten, so wie in Frankreich. Derzeit klagen wir gegen die algorithmischen Profiling-Systeme, die von der französischen Sozialverwaltung eingesetzt werden. Obwohl es ist nicht selbstverständlich, werden wir hoffentlich auch Erfolge ziehen, aber es ist sehr kompliziert, EU-Gesetzen anzugreifen.
Merci, Chloé.
De rien.
Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon beim CCC-Kongress sind, müssen wir natürlich auch mal jemanden vom CCC bitten, auf die Bühne zu kommen. Constanze!
Ja, ich möchte drei Sachen sagen zu GFF. Eine ist, wir drei, Simone und Jürgen, haben schon mal länger kollaboriert in Sachen Palantir. Und diese Kollaboration setze ich jetzt fort mit Franziska. Also wer sich für Palantir interessiert, dazu werde ich jetzt nicht näher was sagen, kann heute 20.30 Uhr in Saal 1 kommen und es wird interessant, kann ich versprechen. Alle Juristen, die bei der GFF arbeiten, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe, und das sind bestimmt 2 Dutzend oder so, sind die coolsten Aktivisten, die ich je getroffen habe. Sie sind in der Regel kompetent, sie sind informiert, sie kennen die strategischen Schritte, sie sind aktuell informiert und sie sind sozusagen kooperationswillig. Das ist das Optimum, was man bei einer NGO erwarten kann. Der TCC unterstützt die GFF in Einzelfällen auch schon mal finanziell. Dafür haben wir immer positive Vorstandsbeschlüsse bekommen. Und ich bin das erste Mal auch selber in einer strategischen Klage Klägerin. Das ist für mich eine neue Rolle. Fand ich erst nicht so angenehm, aber es gibt ein paar Gesetze, die haben mich auch persönlich so gestört, dass ich die Frage der GFF, ob ich als Klägerin tätig werden will, auch sehr gerne bejaht habe. Hier geht es um die Gesundheitsdaten von 74 Millionen gesetzlich Versicherten, denn die gesetzlich Versicherten sind mit ihren Abrechnungsdaten von den Krankenkassen in ein Forschungsdatenzentrum eingeflossen. Das sind so ungefähr 8,1 Milliarden Datensätze, die sich über viele Jahre ziehen und die pseudonymisiert werden, wo aber die einzelnen gesetzlich Krankenversicherten kein Widerspruchsrecht haben. Und hier versuchen wir strategisch vorzugehen mit dem zweitbesten Juristen, den ich je getroffen habe, Matthias Becker, und zusammen mit Bijan von der GFF, zu versuchen, diesen Fall auch nach europarechtlichen Fragen behandeln zu lassen. Denn dass wir keinen Widerspruch einlegen können und dass die Speicherfristen mit mehreren Jahrzehnten so lang sind, wollten wir nicht unwidersprochen lassen. Und aktuell kann ich berichten, dass wir Anfang 2026 das Verfahren fortsetzen, denn das Forschungsdatenzentrum hat nach 2 Jahren geschafft, ein IT-Sicherheitskonzept vorzulegen. Gippi. Als letztes möchte ich noch sagen, dieses Jahr ist Gerhard Baum gestorben, der für den CCC sehr lange ein Anker war in vielen Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Wir haben oft gerade beim Staatstrojaner, aber auch bei der Massenüberwachung mit Gerhard Baum und seinem Team gearbeitet. Und das letzte Mal, dass ich mit ihm sprach, hat er sich sehr positiv über die GFF geäußert. Er hatte oft die Befürchtung, dass die strategische Prozessführung, die er und seine liberalen Juristenfreunde, auch um Burkhard Hirsch, der kurz vorher starb, dass es nicht fortgesetzt wird. Und er war sehr glücklich darüber, dass ich a bunch of Juristen, die jünger sind, aber irgendwie das Herz am rechten Fleck haben, auch organisieren, um diese strategische Prozessführung gegen eine übergriffige Regierung, die technisierte Überwachung auf die Spitze treibt, fortsetzen. Deswegen mein Dank an die GfK.
Es ist sehr schwer, dem jetzt zu folgen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt erstmal noch nicht selbst wieder reden muss, sondern eine vierte Person auf die Bühne bitten darf, und zwar von Digital Courage, Max.
Ja, hi, wie gesagt, ich bin Max. Ich kann mich nur anschließen, wir arbeiten auch sehr, sehr gerne mit euch zusammen und ihr seid wirklich sehr, sehr kompetent und wir kooperieren wirklich sehr, sehr gerne mit euch. Genau, kurz zu uns. Wir sind Digital Courage und wir engagieren uns seit 40 Jahren fast für Grundrechte, Datenschutz und grundsätzlichen lebenswerte Zukunft im digitalen Zeitalter. Und aus diesem Grund werden wir dann auch in Karlsruhe tätig, wenn eben Gesetze aus unserem, in unseren Augen verfassungswidrig sind und eben unsere Grundrechte bedrohen, wie beispielsweise jetzt zuletzt die Staatstrojaner-Entscheidung. Den Staatstrojaner hatte Max eben schon erwähnt in anderen Kontexten. Den gibt es auch schon lange, aber 2017 wurde er dann erstmals in die Strafprozessordnung aufgenommen, sodass er bei viel mehr Delikten angewendet werden konnte. Wir haben uns dann angeschaut, was es für Hebel gibt und waren uns einig, da kann man was machen und haben Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das war 2018. Diesen Sommer kam dann die Entscheidung. Ich glaube, auch Max hat eben schon angesprochen, die lange Dauer ist definitiv ein Problem. Und wir konnten jetzt in diesem Fall auch nur einen Teilsieg erringen. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich unsere Ansicht angeschlossen, dass der Staatstrojaner in gewissen Fällen verfassungswidrig ist, allerdings nur bei sogenannter Alltagskriminalität. Also es sind Delikte, das Gericht hat eine Schwelle gezogen, bis einer Höchstfreiheitsstrafe von 3 Jahren ist der Staatstrojaner verfassungswidrig, weil er da nicht verhältnismäßig ist. Sie haben zumindest anerkannt, dass es ein riesiger Grundrechtseingriff ist, unsere Endgeräte quasi heimlich zu überwachen und auszulesen, haben aber gleichzeitig im Umkehrschluss gesagt, bei schwereren Straftaten, also alles, was mehr als 3 Jahre mit sich ziehen würde, ist es halt legitim, in dem Sinne auf unsere Geräte zuzugreifen. Wir haben da durchaus auch Kritik an diesem Urteil, da können wir vielleicht später auch noch dazu kommen, aber sind zumindest froh, dass wir einen Teilsieg erringen konnten, bestimmte Delikte da jetzt einfach rausgefallen sind. Das war jetzt nur der jüngste Fall. Also wir sind auch seit, ich glaube, den Nullerjahren mehrmals gegen die Vorratsdatenspeicherung gemeinsam auch mit dem CCC und dem AK Vorrat aktiv geworden und konnten da auch in mehreren Verfahren unterstützen oder mit initiieren und haben das auch in Zukunft weiter vor.
Vielen Dank.
Max, auch dir vielen Dank. Vielen Dank euch allen. Danke, dass ihr heute dabei seid. Danke, dass ihr so wichtig an den Sachen arbeitet. Ihr könnt gerne noch da bleiben, weil wir haben noch so ein paar Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass jeder noch mal was vielleicht dazu sagen will, aber nicht muss natürlich. Aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen mehr in die Praxis eintauchen. Wie läuft es eigentlich so? Ja, wie stellt man sich juristisch das Arbeiten vor? Ich habe richtig viel geglotzt in meiner Kindheit. Das sind viele Nachmittagsprogramme und dachte mir immer so, ja, so Lenzen und Partner. Es gibt übrigens, ich habe gestern gesehen, es gibt es anscheinend immer noch und es gibt nochmal, es wird wieder neu gedreht. Die 2. Staffel wird bald kommen von der 4. Auflage. Genau, und so kennt, glaube ich, jeder seine Vorbilder oder was man so in den Medien vermittelt bekommt. Jürgen, du kennst, glaube ich, auch noch ein bisschen was.
Ja, also wir haben da jetzt männliche, aber auch natürlich weibliche AnwältInnen-Serien aufgeführt. Ich muss ja gestehen, ich bin eher die Generation Matlock. Und für alle, die das nicht kennen, das Konzept war eigentlich das, jede Woche oder wann auch immer das rauskam, wurde halt eine Person unschuldig des Mordes verdächtigt. Und Matlock war eigentlich kein besonders guter Anwalt, weil er anstelle so wirklich anwaltlich zu arbeiten, hat er dann lieber diese Mordfälle aufgeklärt. Und das Spannende daran ist, dass eigentlich damals es schon gezeigt hat, wie schlecht das amerikanische Justizsystem ist, wenn du einfach jede Woche einfach jemanden unschuldig des Mordes verdächtigen kannst. Naja, genau, aber das sozusagen, wie wir uns vorgestellt haben, die Realität ist doch ein ganz kleines bisschen anders. Und zwar muss man eben sagen, die juristische Arbeit ist eben doch sehr viel Lesen, sehr viel Schreiben, sehr viele lange Nächte und auch sehr viel so dieses schöne Wort Fristen. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben in einem unserer Verfahren jetzt am 23.12. eine Zwischenentscheidung bekommen. Die haben wir in erster Instanz quasi verloren. Und jetzt reichen wir halt heute die Beschwerde ein, dass es in die nächste Instanz geht. So kann man dann eben auch manchmal die Feiertage verbringen. Gleichzeitig muss man da sagen, da hat zum Glück eine Kanzlei viel mitgearbeitet und die haben den Großteil gemacht. Also saßen die da so und diesmal nicht wir. Und wichtig ist vor allem auch, vielleicht bevor wir weitermachen, ganz kurz, gerade das letzte Bild unten, weil manchmal ist es auch ein bisschen eine Sisyphus-Aufgabe, was das bedeutet, da kommen wir später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Genau, aber warum ist es eigentlich so? Warum ist das so tedious und nicht nur so Ally McBeal-Style? Es gibt verschiedene Herausforderungen, mit denen wir uns einfach immer wieder rumplagen müssen. Ihr uns alle, kennt das euch auch alle, deswegen dann gerne ergänzen, wenn ihr da was habt. Fangen wir mal an mit dem ersten, das sind sehr lange Verfahrensdauern. Simone.
Ja, zum Beispiel haben wir gegen das G10-Gesetz Verfassungsbeschwerde erhoben 2016. Also G10-Gesetz ist das Gesetz, das Eingriffe in Artikel 10 Grundgesetz rechtfertigt, Artikel 10 das Fernmeldegeheimnis, also alles, was so Kommunikation betrifft. Mhm. Das haben wir damals zusammen mit Amnesty gemacht. Die Entscheidung kam 2024, also da liegt schon echt ein ordentlicher Batzen Zeit dazwischen und das ist auch gar keine Ausnahme. Ich würde da nochmal an Max irgendwie abgeben. Ich kann mir vorstellen, du kannst auch nochmal was dazu sagen.
Genau, ich hatte auch die BND-Verfahren, die wir gemacht haben, angesprochen. Warum gibt es das überhaupt? Ne? 2013, als Edward Snowden dann uns allen klargemacht hat, wie arbeiten Geheimdienste eigentlich, war ja klar, das, was der BND macht, hat gar keine gesetzliche Grundlage. Die ist erst im Nachhinein geschaffen worden, um viel der Arbeit zu legalisieren. Die gab es dann 2016 auch. Wir haben dann auch dagegen geklagt, haben 2020 eine Entscheidung bekommen, also deutlich früher als hier beim G10-Gesetz. Der Gesetzgeber wurde dazu aufgefordert, das Gesetz zu reformieren, weil weite Teile davon wirklich verfassungswidrig waren in der Ausland-zu-Ausland-Fernmeldeaufklärung. Und diese Verbesserung oder diese Verschlimmbesserung kam dann 2021. Und wir klagen wieder dagegen, aber beim zweiten Mal hat dann das Bundesverfassungsgericht leider auch gesagt, nee, wir werden uns jetzt nicht mit dem Gesetz befassen, das darf das Gericht leider auch ohne Angabe von Gründen. Und deswegen sind wir auch in dem Fall nach Straßburg gegangen. Und das ist genau so ein Ding. Ne? Also man hat Gesetze geschaffen, die sind klar grundrechtswidrig. Das sagen ja auch wir oder auch andere Organisationen schon während dem Gesetzgebungsprozess, bringen uns da mit der Expertise ein, um das zu verhindern. Und gleichzeitig hat man aber einen sehr langen Zeitraum, wo dann der Geheimdienst so arbeiten darf, weil diese gesetzliche Grundlage eben erstmal da ist. Und sie ist so lange da, bis sie erstmal klar für grundrechtswidrig von einem Gericht auch dann runtergenommen wird. Dann wird daran rumgedoktert und man schafft sich immer wieder so einen Zeitraum, in dem man genauso weiterarbeiten kann. Und ich würde sagen, das ist auch ganz klar strategisch von der Regierung so, einfach damit man Grundlagen schafft und damit man Fakten schafft, mit denen man dann weiterarbeiten kann.
Man muss sich natürlich auch klar machen an dem Beispiel, aber das betrifft auch, ich hatte auch einen Fall vom Europäischen Menschenrechtsgericht in Straßburg, dass sich natürlich, wenn sich die 10 Jahre zieht, die Technik vollständig anders ist. Als wir darüber verhandelt haben, auch beim Staatsräuber, hat sich in der Regel so viel getan, technisch, aber auch in dem ganzen Ökosystem, wie diese Firmen arbeiten, also die Anbieter. Genauso bei der Auswertung von technisierter Massenüberwachung, dass man eigentlich die Stellungnahmen, auch die technischen und die juristischen, nochmal neu schreiben müsste. Also diese Verzögerung hat auch mit der Technik oft nicht mitgehalten.
Genau, und Max, ihr hattet ja dieses Jahr auch die Entscheidung zu Staatsräubern. Bei euch waren es wie viele Jahre nochmal?
Ja, 2018 eingereicht und diesen Sommer dann entschieden worden, also 8 Jahre, das ist ja quasi das Gleiche. Also da ist einfach noch so viel technisch passiert, dass wir damals gar nicht reingeschrieben haben. Also die Bedeutung von einem Smartphone ist ja noch weiter gestiegen seit 2018. Es ist ja inzwischen so ein zweites Gehirn für viele Menschen, wenn man da mitlesen kann, blickt man ja so umfassend in einen Menschen rein und diese Schwelle war, glaube ich, bei der Gesetzgebung noch gar nicht, haben das viele noch gar nicht gesehen, wo wir inzwischen sind. Und es war auch bei unserer Verfassungsbeschwerde noch nicht so sehr thematisiert, wie wir es heute vielleicht machen würden.
Genau. Und vielleicht auch noch eine ganz kurze Anekdote. Wir hatten neulich auch einen Fall, ich sag mal lieber das Gericht nicht und so, wo wir eine Nachricht bekommen haben, hier sind die Schriftsätze der Gegenseite. Sorry, die lagen jetzt halt 2 Jahre bei uns, haben wir aber nicht so. Ne? Und plötzlich weiß man auch, warum sich das so ein bisschen hinzieht. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz über die Instanzgerichte, also weil es jetzt viel von das Verfassungsgericht, ne? Große Verfahren und sowas alles. Ein schnelles Verfahren von einer Instanz ist ein halbes Jahr. Jetzt haben wir keine einfachen Verfahren. Das heißt, bei uns ist es eigentlich, dauert es immer länger als ein Jahr. Und wenn du dann halt 3 Instanzen hast, bist du eigentlich sehr happy, wenn dann du da nach 3 Jahren eben eine endgültige Entscheidung hast. Aber auch da dauert es halt meistens viel, viel länger. Kommen wir mal zum Punkt verlorene Verfahren. Ne? Manchmal führt man das durch, 10 Jahre, und dann verliert man auch noch. Wir haben hier bewusst verloren in Anführungszeichen gesetzt. Warum? Wir sind eine NGO. Das heißt, wir sind jetzt hier keine Anwaltskanzlei, wo es darum geht, dass wir irgendwie MandantInnen haben, die gesagt haben, wir wollen hier gewinnen, sondern es geht eben uns um die größere Sache. Und häufig heißt es, wenn wir dann Verfahren verloren haben, naja, dann zeigt sich eben auch die Realität. Dann zeigt sich halt, diese Gruppe wird diskriminiert. Da wird zu viel überwacht. Da passiert das und das. Und das können dann andere Organisationen sehr gut nutzen für die Arbeit beim Gesetzgeber, um auf die Straße zu gehen oder sowas. Deswegen sage ich häufig, dass sich dann auch gerade risikoreiche Verfahren auch lohnen, um eben das auch als Mittel zu nutzen und im Zweifelsfall dann mit anderen Wegen weiterzukämpfen. Aber, Simone.
Genau, also manchmal gibt es auch einfach gar keine Entscheidung. Wir sehen das gerade so auch ein bisschen mehr im Polizeirecht, wenn man vor den Verwaltungsgerichten ist. Es ist völlig gang und gäbe, dass RichterInnen Hinweise erteilen können, aber auf die Hinweise, gerade wenn es so sehr offensichtlich rechtswidrig war, was zum Beispiel die Polizei gemacht hat, führt es dann oft dazu, dass sie einfach anerkennen. Dann hat man ein sogenanntes Anerkenntnisurteil. Das gibt erstmal den KlägerInnen Recht und auf der anderen Seite gibt es eigentlich keine Entscheidung in der Sache. Also das, was wir eigentlich bewirken wollen, Präzedenzfälle schaffen, wo wir eine gute juristische Argumentation von einem Gericht bekommen in der Sache, fällt damit dann am Ende leider weg. Und wir beobachten da auch, und nicht nur wir, sondern auch AnwältInnen aus der Praxis, dass es was ist, was leider immer mehr zunimmt und auch irgendwie als Taktik forciert wird, leider.
Genau. Dann ist es natürlich so, wir sind ganz gute JuristInnen, würde ich halt mal sagen. Und wir werden auch häufig von guten Kanzleien unterstützt. Aber es ist immer mehr und mehr so, dass auf der Gegenseite halt eine Schar von Anwältinnen von Großkanzleien sitzt, die ihre 350 bis 500 Euro die Stunde kriegen, 100 Stunden die Woche arbeiten und die einem dann auch zuwerfen mit allen möglichen Sachen. Das macht das Leben auch nicht immer einfach. Und es macht uns, glaube ich, auch immer noch mal ein bisschen stolzer, wenn wir es dann auch schaffen, da trotzdem auch immer mal wieder zu gewinnen oder auch in der Regel sogar zu gewinnen. Aber es führt eben auch dazu, dass es nicht immer so leicht ist. Und eine Besonderheit, die man dann auch gerade hat, wenn man gegen so Großkanzleien kämpft, ist, dass es dann eben auch viel in den Texten so hoch hergeht. Zum Beispiel, Simone, wie wird die GFF dann an der Regel so dann beschrieben in diesen Texten?
Ja, also wir lesen schon mal in einem Schriftsatz, also alles natürlich mit dem Ziel, dass unsere Klagen unzulässig sind und das Gericht schon deswegen nicht drüber entscheiden soll. Die GFF instrumentalisiert den Prozess, um ihre politische Kampagne voranzutreiben. Sie setzt den Prozess als PR-Instrument ein, um für dieses übergeordnete politische Anliegen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wie gesagt, alles unter dem Framing, darüber sollte dann einfach kein Gericht entscheiden.
Genau, aber es geht ja nicht nur gegen uns, sondern auch gegen unsere Verbündeten und gegen die Klageführenden. Was passiert da so?
Ja, zum Beispiel Forschungsorganisationen werden dann als linksradikale AktivistInnen bezeichnet. Aber auch die AnwältInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, werden wirklich durch den Schriftsatz durch diskreditiert. Ist nicht schön, das zu lesen. Aber es ist nicht nur in Schriftsätzen dann so, sondern eben auch sehr viel in der Öffentlichkeit.
Genau, das ist ein schreckliches Beispiel, jetzt leider auch aus den letzten Tagen, ist hier, wie es jetzt Sanktionen gibt gegen HateAid und auch gegen 2 Einzelpersonen, also die beiden Geschäftsführerinnen von HateAid, also absolut schrecklich. Ist aber auch nicht das erste Mal. Also hier haben wir Sanktionen von den USA, die auch stark mit dem Tech-Bereich zusammenhängen. Wir selbst wurden auch schon von X direkt auf deren eigener Plattform diffamiert. Wir sehen natürlich den amerikanischen Staat, Plattform. Wir sehen in Golddeutschland ganz stark die AfD, die auch immer wieder zum Beispiel bei der GFF fragt, wer finanziert euch eigentlich wie und seid ihr nicht eigentlich doch irgendwie Instrument des Staates? Wird auch bei anderen Organisationen genauso gemacht. Und es ist ja nicht nur die AfD leider in Deutschland. schon schlimm genug, sondern wir sehen es eben auch von demokratischen Parteien, die dann eben auch so ein bisschen mehr und mehr gegen die Zivilgesellschaft kämpfen. Und desto erfolgreicher man ist als klagende NGO, desto mehr baut sich auch der Widerstand auf im politischen Deutschland.
Ja, ihr meldet euch, wenn ihr irgendwas ergänzen wollt, ne? Okay, gut. genau, also große Angriffe gegen die Zivilgesellschaft insgesamt. Gleichzeitig sehen wir leider auch, dass Karlsruhe doch irgendwie zurückhaltender geworden ist. Jetzt, das ist mal so ein sehr junger oder so aus jüngster Zeit einen Fall, den haben bestimmt irgendwie die meisten von euch mitbekommen. Die Bundeserklärung hat Aufnahmeerklärungen abgegeben für eine Vielzahl von AfghanInnen, denen unter dem Regime der Taliban Tod und Folter drohen würde. Die sind daraufhin nach Pakistan, wie es auch in diesen Aufnahmeerklärungen darauf hingewiesen wurde, haben quasi alles aufgegeben. Und im Mai 2025 hat die Bundesregierung dann alle Aufnahmeprogramme gestoppt und die Aufnahmeerklärungen suspendiert. Das heißt, hat ganz klar gedroht, dass die Menschen alle nach Afghanistan zurück müssen, wo ihnen eben wirklich ihr Leben einfach in Gefahr ist. Dagegen haben wir vor allem unsere zwei Kolleginnen aus dem Social Justice Bereich, Mareide und Sarah, zusammen aber auch mit vielen Kooperationsanwältinnen versucht, sich die betroffenen Personen zu unterstützen und gerichtlich dagegen vorzugehen. Bis zum Bundesverfassungsgericht, und was da irgendwie rauskam, ist leider so ein bisschen enttäuschend. Sie haben ja gesagt, naja, die Bundesregierung muss zeitnah über die Visa-Anträge entscheiden, und wenn die dann abgelehnt sind, dann sollte man das Verfahren quasi nochmal durchspielen vor den Verwaltungsgerichten, und das alles natürlich in dem Wissen, dass dafür einfach auch gar keine Zeit mehr ist. Genau, aber auch betrifft noch ganz andere Verfahren natürlich, weiß nicht, wir sind so ein bisschen knapp in der Zeit, aber Max von Digital Courage, wenn du noch ganz kurz vielleicht ein, zwei Sätze irgendwie ergänzen willst, dann kannst du auch gerne noch was zu sagen.
Ja, also beim Staatsfreier zum Beispiel ging es uns gar nicht so sehr um, ab welchen Delikten es einsetzbar ist und so weiter, sondern wir haben im Schriftsatz auch sehr stark auf die grundsätzliche Frage gegangen, darf der Staat eigentlich Exploits auf dem Schwarzmarkt kaufen, sie vorenthalten, um damit unsere Geräte zu knacken? Und in der Entscheidung wird das einfach komplett umschifft. Da findet sich überhaupt nichts zu, obwohl es bei uns im Schriftsatz sehr viel Platz eingenommen hat. Und diese Grundsatzentscheidung, darf der Staat Exploits kaufen, um unsere aller IT-Sicherheit zu gefährden, hat sich Karlsruhe quasi komplett enthalten, keine Stellung bezogen und findet in der Entscheidung einfach überhaupt nicht statt.
Genau.
Du bist ja mit. Ist aber auch nicht der einzige Punkt, wo man die Regierung kritisieren kann. Wird euch, glaube ich, nicht überraschen. Vom Juristischen aber her. Wir hatten dieses Jahr Fälle, wo es einfach darum ging, hier Zurückweisungen sind illegal. Die Regierung sagt, oh, das sind ja nur Einzelfälle. Wir machen das einfach mal weiter. Ist uns mehr oder weniger egal, was da Gerichte sagen. Ist nicht das erste Mal. Geht schon zurück zum Beispiel zu Urteilen zu Sterbehilfe, wo auch Gerichte gesagt haben, ihr müsst da unterstützen. Die Regierung hat gesagt, es ist uns egal. Und wir sehen es vor allem, und das wurde auch vorhin schon angesprochen, wir haben einen Bereich, wir klagen gegen Gesetz, Gericht sagt, Gesetz ist verfassungswidrig, was passiert? Das gleiche Gesetz kommt nochmal mehr oder weniger in grün und das Ganze geht von vorne los. Ne? Also es wird natürlich schon besser, aber wir haben eben leider auch immer mal wieder recht dreistes Regierungsvorgehen. Und damit wir noch ein bisschen Zeit für Fragen haben, möchte ich an dieser Stelle einmal auch Danke sagen. Danke ans Zuhören, danke an alle, die hier vorne saßen, aber vor allem an alle, die diese Arbeit überhaupt erst ermöglichen. Vielen Dank genau für alle UnterstützerInnen von uns, von anderen Organisationen. Konstanze hat auch schon gesagt, dass ihr uns auch direkt unterstützt, also sozusagen auch zwischen den Organisationen. Genau, vielen Dank. Und ohne euch könnten wir das alles nicht machen.
Ja, vielen lieben Dank Jürgen und Simone und all die lieben Gäste für diesen wirklich spannenden Vortrag. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen und ich sehe da auch schon jemanden in den Startlöchern und übergebe damit an Mikrofon Nummer 2.
Ja, vielen Dank für den coolen Vortrag und danke für das, was ihr so macht. Ich bin auch Fördermitglied geworden, weil ich euch unterstützen wollte, aber habe mich gefragt, hey, was kann ich denn noch tun? Ich habe dann im erweiterten Familienkreis erzählt, ich bin hier Fördermitglied, die machen strategische Gerichtssachen. Was ist denn das? Also ich habe da Sachen gehört wie, ja, das blockiert doch nur die Gerichte und warum macht man denn das? Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie kann man auch Bubbles außer unsere eigenen hier näher bringen? Warum ist das wichtig und warum hilft das vielleicht auch dir als Privatperson im Einzelfall?
Ja, ich würde sagen, sehr gute Frage, die ja in verschiedenen Bereichen immer wieder aufploppt. Ich finde, also was irgendwie so ein bisschen hilft, aber es ist auch nur meine persönliche Erfahrung, ist vielleicht irgendwie so beispielhaft ein Verfahren zu nehmen, wo wirklich massig Menschen betroffen sind. Ich finde zum Beispiel schon, dass gerade so diese Palantir-Verfahren, das ist technisch irgendwie schwer zu erklären, aber dann einmal zu sagen zum Beispiel, hey, auch du kannst im Verkehrsunfall geraten, die Polizei hat deine Daten so und du weißt nicht, was da noch drin ist und dann KI, keine Ahnung, und plötzlich steht die Polizei bei dir vor der Tür und so ein bisschen versuchen quasi so, hey, es kann in bestimmten Situationen halt dann doch jede Person treffen und jetzt stell dir das mal vor, dass es dich die ganze Zeit treffen würde, ne? Das ist so ein bisschen meine Strategie, aber ergänzt du gerne auch noch
was? Genau, nee, das ist super, aber genau, einfach sonst, was auch immer uns einfach als Organisation ist, bei uns allen, wenn man uns einfach folgt auf Social Media, Newsletter und sowas, ne, einfach das Wort verbreiten, damit es eben auch alltäglicher wird, damit eben diese Vorurteile, die es dann gegenüber uns gibt, auch ein bisschen aus der Welt ausgeräumt werden. Und wir probieren nämlich auch gerade dort viel zu kommunizieren, warum es eigentlich wichtig ist, warum es gerade das nicht macht, weil eigentlich ist ja dieses eine Verfahren führen für alle im Zweifelsfall auch besser als 1000 Verfahren führen, das verstopft ja viel eher die Gerichte, um jetzt dieses eine Beispiel dazu zu nehmen, aber ich kenne natürlich auch viele andere solche Beispiele.
Danke. Ich habe schon das Signal gekriegt, dass wir auch viele Online-Fragen haben über Matrix und IRC, könnt ihr die stellen, daher übergebe ich einmal an unseren Signal Angel.
Erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Das Internet würde gerne wissen, welche strukturellen Änderungen am Rechtssystem eurer Meinung nach notwendig wären, um eine effektivere Grundrechtsdurchsetzung zu ermöglichen.
Yeah. Also, wie viel Zeit habt ihr? Yeah.
Ich kann mal anfangen mit, genau, also was wir vor allem im Plattformbereich sehen, ist gerade so die Zuständigkeitsfrage, wo man klagen kann, weil man doch oder jedenfalls die europäischen Regelungen, die festlegen, welche Gerichte zuständig sind, doch oft in Richtung Irland weisen, wo die meisten Plattformen zum Beispiel sitzen. Da sehen wir schon noch irgendwie erheblichen Verbesserungsbedarf. Da sehen wir schon auch, dass der EuGH da irgendwie versucht, im Zweifel irgendwie zu interpretieren. Und da ist natürlich auch ein bisschen Spielraum drin, aber gleichzeitig birgt das natürlich ein großes Maß an Rechtsunsicherheit, dem man natürlich schon begegnen könnte, indem man entsprechend die Regelungen für ja, verschiedene Personengruppen einfach erleichtern würde.
Genau, ich werde jetzt gar nicht zu technisch. Ich möchte einfach nur sagen, man muss mal nur nach in die Niederlande zum Beispiel gucken, teilweise ist auch sogar in die USA, wird überraschen, aber ist so. Dort gibt es einfach Rechtssysteme, die es viel einfacher macht, solche Arbeit, wie wir sie machen, auch zu betreiben. Und man sieht dann eben in Deutschland, dass doch immer wieder Entscheidungen gefällt wurden, die es Organisationen wie uns eher schwer machen. Häufig war das Ziel von diesen Entscheidungen, waren viele Organisationen, insbesondere die Deutsche Umhelfehilfe war so auch ein bisschen Dorn im Auge. Und da sieht man einfach einen großen Unterschied. Es geht nämlich einfach, sowas auch zu ermöglichen. Und es geht es auch, da Steine im Weg zu werfen. Das haben wir häufiger eher in Deutschland.
Ja, danke. Dann übergebe ich jetzt an Mikrofon Nummer 2 noch für eine Frage.
Danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, wie sieht in eurem Kontext konkret strategische KlägerInnen-Auswahl aus? Es ist ein dummes Beispiel, aber zum Beispiel bei der NAACP gab es ja Fälle, wo man bewusst KlägerInnen nicht vertreten hat, weil man dachte, dass das dann ein zu großes Medienecho schlägt und die Person halt sonst nicht gut genug gewesen wäre für diesen Fall. Gibt es solche Überlegungen auch oder ist das mehr so, wer vertritt am besten die Grundrechtsfrage?
Das hängt immer ein bisschen vom Verfahren ab, aber an sich gibt es die verschiedensten Aspekte. Es ist tatsächlich, es gibt die juristische Frage, wer ist sozusagen die juristisch perfekte Person, aber es ist ja auch, wie gesagt, wir sind keine reine Anwaltskanzlei, wir sind eine Organisation, die natürlich auch bestimmte Dinge nach außen kommunizieren will. Und da geht es uns dann eben auch ein bisschen darum, können wir mit der Person auch die richtige Geschichte erzählen. Also das heißt jetzt nicht zwingend, dass es ein Ausschlussmerkmal ist, aber es ist natürlich schon so, dass man häufig bei der KlägerInnensuche hat man so ein perfektes Bild im Kopf und das findet man dann eh nie, aber dann hat man so ein bisschen Kriterienkatalog, wobei man dann auch sucht und es hängt vom Verfahren ab. Es gibt Verfahren, da haben wir sozusagen tausende an möglichen Optionen und es gibt Verfahren, da suchen wir auch jahrelang überhaupt nach einer Person, mit der wir überhaupt klagen können.
Ne? Also deswegen an dieser Stelle, danke für die Ausführung, aber leider mit dem Blick auf die Zeit, es geht in 15 Minuten der nächste Vortrag los. Nochmal, ich bitte um einen kräftigen Applaus für Jürgen und Simone. Applaus